Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. Oktober 2021 mit Belarus,
Polen,
Impfungen,
England,
Elefanten,
Elektromagnetismus,
Gazprom,
Indien,
den Pandora Papers in der Türkei,
dreimal Deutschland,
Schamjaf zum Sudan,
dem Börsenticker,
einer guten Nachricht,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Yep. Belarus. Hm. Es geht weiter, also weiter mit, dass die EU sich angesichts der Migranten, die aus Belarus kommen, die Belarus extra einfliegt, um sie an der europäischen Grenze auszusetzen, dass wir uns stressen lassen davon und dass wir immer mehr so in Richtung, ich sag mal, Trump gehen, was unsere Lösungsfindung angeht. Zum Beispiel Michael Kretschmer diese Woche, der Ministerpräsident von Sachsen, der meinte, naja, wir brauchen auf jeden Fall Zäune und höchstwahrscheinlich auch Mauern.
So. Ja, am besten um Sachsen drumherum, ne?
Ja. Das war so der Satz diese Woche. Es war bisher so, dass eigentlich die EU-Kommission immer folgende Haltung hatte, weil es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ein europäisches Mitgliedsland, ein EU-Mitgliedsland auf die Idee kommt, Zäune, Mauern, sonst was zu bauen. Also Litauen.
Ja, Ungarn hat doch damit angefangen, letztlich 2015 schon.
Oder? Genau, also das ist so ein bisschen, das hat schon so Tradition im Osten.
Rechtsaußen hat das Tradition, ja.
Ja, jetzt machen Polen und Litauen wollen es eben auch und haben zu 10, also 10 EU-Mitgliedstaaten, darunter eben und angeführt von Litauen und auch Polen dabei, Ungarn dabei, Österreich auch dabei, haben jetzt geschrieben, wir wollen, wenn wir hier schon Zäune bauen, die ja der ganzen EU zugutekommen. Das ist so das Argument. Mhm. Dann wollen wir auch dafür Geld haben von der EU. Also die EU soll es bezahlen. Und da war eigentlich immer die Position, und das hat Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, letzte Woche noch wiederholt, wir bezahlen eure Zäune nicht, weil wir auch nicht glauben, dass das viel bringt. Dann klettern die Leute drüber, verletzen sich noch dabei und außerdem behindern wir die, die vielleicht echte Geflüchtete sind. Na, das ist ja immer, wird ja immer so getan, illegale Migranten. Mhm. Aber es gibt ja
Wirtschaftsflüchtlinge.
Es gibt halt auch Geflüchtete, die haben ein Recht, hierher zu kommen und Asyl zu beantragen und zum Beispiel eben aus Syrien und wir werden dann sehen, wie es weitergeht mit Afghanistan. Also aus Afghanistan werden jetzt sehr viele auch noch erwartet, zusätzlich durch die Entwicklungen dort. Und da hat eigentlich die EU immer gesagt, nee, Zäune sind blöd, wir setzen auf Frontex.
Mhm. Was ja auch ein Zaun ist.
Komplett, auf eine Art, ne? Genau. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, warum das problematisch ist und warum der Laden problematisch ist. Das kann man auch nochmal ganz schön, das kann ich verlinken, bei dieser ZDF-Show Royal nachgucken. Jan Böhmermann hatte dazu auch schon mal sehr viel gemacht. Mhm. Jetzt aber irgendwie scheint doch zunehmend der Druck zu wachsen und immer mehr Leute, die das Ganze schon lange beobachten, sagen, naja, mal gucken, wie lange die EU-Kommission das noch durchhält mit dem Nein zu Zäunen. Mir ist auch so ein Typ wie der Kretschmer sogar aufspringt und sagt, natürlich brauchen wir Zäune und auch Mauern. Dann befürchte ich auch.
Kann ja Sachsen das bezahlen.
Ja, ist tatsächlich schon so, dass jetzt Tschechien gesagt hat, sie bezahlen den Zaun in Litauen. Ne? Also
ich finde ganz, was ich da ganz interessant, also dass rechtsaußen Zäune beliebt sind, ist ja klar. Also ja. Ne, Polen, Ungarn, Sachsen ja auch, letztlich auch. Aber Litauen, ich habe mich noch nie um Litauen gekümmert. Wie sind die denn so verfasst? Ist das auch so ein Rechtsaußenland?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Eigentlich hatte ich immer die baltischen Staaten als sehr demokratisch stabil und so weiter.
Man denkt immer so, das Gefühl, sind liberale Demokratien, das ist doch.
Aber gut, das sind wir auch und das ist eigentlich die CDU auch. Und schau dir den Kretschmer an und das könnte genauso gut auch ein Seehofer sein. Das könnten viele andere auch in dieser Partei sein.
Ich
würde
aber auch jetzt nicht sagen, dass das also ausgerechnet Sachsen ist jetzt nicht unbedingt das liberale Bundesland hier in der Bundesrepublik.
Das meine ich nicht, aber die CDU steht für eine gewisse Liberalität und Konservatismus. Also sie sind schon rechts und es schließt sich ja nicht aus, dass man demokratisch stabil verfasst ist, aber halt sehr konservativ und deswegen für Zäune. So. Ich möchte einfach versuchen, da den Widerspruch so ein bisschen rauszunehmen. Jedenfalls, was passiert ist, dass immer weniger, ich sag mal, Empörung zu hören ist über sowas wie zum Beispiel Pushbacks in Polen und wie eben mit der Migration auch dann eben an den Außengrenzen umgegangen wird. Ist ja nicht nur Polen, ist ja auch, wir kennen ja auch die Geschichten aus Griechenland. Die wollen auch eine große Mauer bauen. Ich meine natürlich auch bei diesen 10 jetzt dabei, eine Mauer oder einen Zaun zwischen Griechenland und Türkei. Also es ist ja eine ewig lange Debatte und was aber eben tatsächlich, und das ist das, was traurigerweise funktioniert und passiert, ist, dass der Diskurs wieder weiter nach rechts verschoben wird, dass man nicht mehr über Menschenrechte spricht, sondern dass man Menschen entmenschlicht und dann sind es die Migranten und dann sind die gefährlich oder sind die irgendwie eine Gefahr für uns.
Eine Flut.
Ja. Und damit schafft Lukaschenko etwas, was wir eigentlich nicht zulassen sollten, nämlich, dass er zeigt, guckt mal, europäische Werte, Menschenrechte, ne, die ja als europäische Werte hochgehalten werden, sind im Zweifel komplett für den Arsch.
Naja, zumindest verhandelbar, ne?
Ja.
Zwischenzeitlich habe ich mal geguckt, Litauen, also kurz auf Wikipedia-Abriss über Litauen, das ist gar nicht so, wie man sich das so vorstellt. So, aha, die baltischen Staaten sind alle so modern und toll. Litauen, auf die Frage, Umfrage April 2006 allerdings, wie zufrieden sind Sie damit, wie die Demokratie in Ihrem Land funktioniert, äußern sich 23% positiv. Litauen wird als ethnische Demokratie beschrieben, der die Dominanz einer ethnischen Gruppe institutionalisiert ist. Sehr viele Kleinparteien, die immer wieder Regierungskrisen auslösen. Also im Grunde der ideale Nährboden für ja, Illiberalismus. Scheint mir da vorhanden zu sein. Ganz interessant. Apropos Illiberalismus, Polen. Man verliert hier ein bisschen den Überblick bei all dem Scheiß, den Polen in Bezug auf die EU so baut, aber wir versuchen uns zu erinnern. Die Disziplinarkammer. Also die haben ja diese PiS-Partei. 2018 hat diese Partei eine Disziplinarkammer eingesetzt. Das ist das Herzstück der Justizreform in Polen. Und diese Disziplinarkammer kann, und das ist ganz interessant, Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte suspendieren, ihnen das Gehalt kürzen, deren Immunität aufheben und sie jederzeit rausschmeißen. Das heißt, die werden nicht von dieser Kommission einfach nur eingesetzt, so ähnlich wie das in Deutschland funktioniert, anderes Thema, sondern die können von denen rausgeschmissen werden. Das heißt, wann immer da jemand ein Urteil spricht oder eine Strafverfolgung anstößt, die dieser Kammer nicht passt, kann diese Kammer sagen, du fliegst raus. Ja? Das ist natürlich mittelbarer Druck, der da ausgeübt wird, sodass die Staatsanwaltschaft, dass die Gerichte im Zweifelsfall eher im Sinne der PiS beziehungsweise nicht gegen die PiS arbeiten würden, obwohl das möglicherweise notwendig wäre. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof gesagt, also das schwelt ja schon länger, also seit 2018, wie gesagt, hat der Europäische Gerichtshof ja gesagt, diese Kammer verstößt gegen EU-Recht, ist nämlich nicht mit den grundlegenden Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit vereinbar. Denn jeder EU-Mitgliedstaat muss gewährleisten, dass die Justiz unabhängig und überparteilich arbeiten kann. Hm? Ja. Das ist wichtig. So, jetzt hat im Juli dieses Jahres der EuGH gesagt, die Kammer muss ihre Arbeit einstellen. Und seitdem verzögert Polen, wie Polen nur verzögern kann, weil ne, Polen hat halt innenpolitisch wenig zu tun. Beziehungsweise läuft es irgendwie jetzt auch nicht so toll, wie Jan Palokat, unser Korri, also der ARD-Korri ja gesagt hat, Polen bleibt die ganze Zeit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Mhm. Also gucken sie nach außen, ne, machen ja alle ne, Außenpolitik.
Kommen nachher noch zur Türkei.
Scheppern, genau, Großbritannien ja genauso. Mhm. Außenpolitisch scheppern, weil es ihnen politisch irgendwie, weil sie dann nichts auf die Reihe kriegen. Jedenfalls verzögern sie und verzögern, verzögern. Darum hat der EuGH jetzt ein Zwangsgeld verhängt. Und zwar soll Polen 1 Million Euro pro Tag zahlen, an dem dieses EuGH-Urteil nicht umgesetzt wird. Das hört sich viel an. Das ist natürlich überhaupt nichts im Vergleich zu den über 30 Milliarden, die Polen aus dem Corona-Fonds kriegen sollte. Wo jetzt allerdings auch schon in der EU-Kommission und auch im Parlament die ersten sagen, nee, Polen sollte diese 30 Milliarden halt nicht bekommen, ja, weil die sollen mal aufhören, die EU zu melken. Polen weigert sich zu zahlen, hat auch bisher noch nicht gezahlt, faselt was von Erpressung, und dass der EuGH die polnische Verfassung verachten würde, also dieses ganze Nationalistengelaber.
Ja, hier auch ganz schön, Orban ist auch schon beigesprungen, hat gesagt, es ist eine Hexenjagd.
Das
ist ja
und
auch
so ich finde, und das finde ich ganz, ganz schrecklich eigentlich, ich finde mittlerweile die die Idee ganz attraktiv, Polen möge sich aus der Europäischen Union wieder verabschieden und vielleicht sogar Ungarn mitnehmen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, dass ich überhaupt dahin komme, das ernsthaft zu denken und nicht nur irgendwie aus Gehässigkeit oder weil ich beleidigt bin oder sonst was, sondern ich denke mir wirklich langsam, Polen, Ungarn, ihr habt keinen Bock auf die EU, ihr wollt die bloß melken, darauf habe ich aber keinen Bock, weil es ist im Zweifelsfall mein Geld, also es ist das Geld der Europäischen Union, also aller EU-Bürgerinnen und Bürger. Und diese beiden Länder ziehen das da raus und unterminieren die Europäische Union, wo sie nur können. Und dann bitte geht. Bitte Polen und Ungarn, bitte geht. Bitte verlasst die Europäische Union. Und das Problem ist, sie werden es nicht tun. Und das ist das größte Problem für die Europäische Union. Das wird langfristig, das prophezei ich, ein größeres Problem werden als der Brexit. Ja, weil die unterminieren immer weiter, die machen immer mehr kaputt und die säen immer mehr Zweifel. Und ehrlich, ich habe da keine Lust zu. Ja, und da hilft mir auch nicht, dass über 80% der Polen und Polinnen pro Europäische Union sind. Da müsste man dann nämlich auch nochmal nachgucken, ob die das immer noch wären, wenn die EU sich nicht mehr melken lassen würde. Ja, wenn da kein Geld mehr fließen würde, ob die dann immer noch die EU so geil finden. Also, und wirklich, die haben das so gewählt, also sollen sie ihre Suppe bitte auch mal auslöffeln. Ich finde es einerseits schade, dass ich überhaupt dahin komme, so zu denken. Andererseits finde ich es schade, dass die Europäische Union keinen Mechanismus hat, tatsächlich zu sagen, ja gut, Polen, dann gehst du jetzt. Deine Mitgliedschaft ruht jetzt, es kommt kein Geld mehr, es kommt gar nichts mehr. Da, halt die Verträge ein. Finde ich wirklich. Was mich mal interessieren würde jetzt, ist, Polen ist 100 Kilometer von mir entfernt. Das heißt, ich habe notwendigerweise Polen unter schärferer Beobachtung als Spanien oder sowas. Ja? Wie ist das eigentlich in anderen EU-Ländern? Haben wir Hörerinnen und Hörer in anderen EU-Ländern? Also mich würde wirklich mal, und das ist die Aufforderung, mal einen Kommentar zu hinterlassen, mich würde wirklich mal interessieren, wie wird Polen oder Ungarn meinetwegen auch, also wie werden diese Länder da gesehen? Also bei uns ist das Interesse natürlich groß, weil große Grenze, ne, Nachbarland und so. Aber was sagen die Portugiesen dazu zum Beispiel? Schert die das überhaupt oder sagen die so, pff, finde ich mal interessant.
Ja.
Naja.
Bleiben wir im Osten. Ich habe noch was mitgebracht und zwar eine ganz interessante Debatte um Gazprom. Zur Erinnerung für alle, die es nicht mitbekommen haben, was nahezu unmöglich ist. Wir haben momentan ziemlich hohe Erdgaspreise und es gibt auch Probleme in Sachen Lieferung. Also wir haben richtig Mangel an Erdgas in einigen europäischen Ländern, nicht in allen. Das ist auch ganz interessant und das habe ich jetzt noch mal ein bisschen vertiefen können dank der Financial Times. Die haben nämlich mal verschiedenste...
Nicht in allen, das war mir auch gar nicht
klar. Yeah. Die haben verschiedenste ExpertInnen da mal zu Wort kommen lassen und die sagen unisono, also da gibt es auch wirklich Auswertungen von Gasspeichern und wie voll sind die und wie leer sind die, dass würde man die Gasspeicher, die von Gazprom befüllt werden, was in manchen Ländern ein Hauptlieferer ist, in Deutschland zum Beispiel, Österreich, in anderen nicht, Frankreich oder Italien zum Beispiel nicht. Also würde man sagen so, wie voll wären die Speicher, wenn wir die von Gazprom gefüllt werden, nicht mitzählen, dann lägen wir komplett im 5-Jahres-Durchschnitt mit 85-95% Füllung. Nur die Gazprom-Speicher, und das ist jetzt das Seltsame, sind ganz schön leer. Also in Deutschland gibt es einen sehr großen Speicher, der beliefert wohl irgendwie ein Fünftel des Landes mit Erdgas. Der ist zu 10% gefüllt. Das ist wahnsinnig wenig. In Österreich einer, der 20% gefüllt ist. Also wir sind so ein bisschen wir haben die Arschkarte gezogen, könnte man sagen, Österreich und Deutschland. Und es gibt ja ganz viele Begründungen, warum ist das so? Also die offizielle Begründung aus Russland und von Gazprom war ja lange und haben wir ja auch hiermit erzählt, in Russland war der Winter kalt, die mussten erst ihre eigenen Speicher wieder auffüllen, bevor sie die Verträge mit anderen Partnern einhalten und deren Speicher auffüllen. Ja, die ExpertInnen, die da jetzt bei der Financial Times zu Wort kommen, wirklich unterschiedlichste Personen aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen und aber auch politischen Bereichen sagen, ja, vor einem Monat hätte ich das auch noch so gesagt, ne? Also, dass Russland erstmal die eigenen Speicher auffüllen muss und so, aber inzwischen glaube ich das nicht mehr oder inzwischen sehen wir eigentlich, dass deren Speicher ganz gut gefüllt sind. Aller spätestens Anfang November sollten die eigentlich dann auch wirklich voll sein. Das heißt, sie könnten eigentlich schon mit der Lieferung auch an ihre Vertragspartner beginnen.
Machen sie aber nicht. Also sie halten die Verträge ja ein, ne? Sie liefern halt nur nicht mehr. Also sie verweigern im Grunde am Markt teilzunehmen, ne? Ja, das ist ja was passiert.
Genau. Und sie sagen gleichzeitig, und das ist das Interessante, naja, wir haben ja hier diese Pipeline, Nord Stream 2, und sagen wir es mal so, wann immer die in Betrieb geht, habt ihr sofort am nächsten Tag zusätzliche, weil das war das 17 irgendwas, also 17, weiß nicht, ganz viel zusätzlich, ne? Also am Tag, nachdem die Pipeline in Betrieb genommen wird, werdet ihr erlöst von eurem Gasmangel. Und da werde ich, werden auch die ExpertInnen der Financial Times hellhörig, weil das heißt ja, es geht prinzipiell, wir könnten das machen, aber wir knüpfen es an Bedingungen. Was ja gleichzeitig auch auf politischer Ebene abgestritten wird, dass das irgendwas damit zu tun hätte und dass es jetzt absichtlich knapp gehalten würde und so. Aber mehr und mehr sieht es ganz danach aus, als ob es wirklich ja ein politisches Druckmittel ist, was jetzt auch eingesetzt wird, insbesondere gegen Deutschland, damit diese Pipeline endlich in Betrieb genommen wird. Warum wird die nicht in Betrieb genommen? Ist auch nochmal eine interessante Frage, weil der Betrieb, so wie er bisher geplant ist, eventuell gegen europäisches Recht verstößt. Europäisches Recht besagt wohl, dass derjenige, der die Pipeline betreibt, nicht der gleiche sein darf, der das Gas dadurch.
Ja, aber ist doch auch nicht. Das eine ist doch Gazprom und das andere ist Promgas.
Ah, ja, genau. Und deswegen prüft die Bundesnetzagentur das Ganze nämlich auch noch so lange. Bis Januar wird erwartet, wird da keine Entscheidung getroffen werden können. Im November sollen, wie gesagt, die eigenen Speicher Russlands ja aufgefüllt sein. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich in den kommenden Wochen sehen, ob wir gerade erpresst werden oder nicht.
Ja, also ich würde mal schwer davon ausgehen, dass wir gerade erpresst werden. Aber ich finde das auch so schlimm nicht, weil das haben wir halt auch nicht besser verdient. Das finde ich ja immer so das Schöne daran. Also irgendwie, so wir tun immer so, ich will hier noch nicht mal ansatzweise Partei für dieses Putin-Russland ergreifen. Ja, ich finde das ganz, ganz furchtbar, was da ist. Und jeder, ne, also nicht, dass es, aber dieses, der Putin ist voll böse und voll gemein zu uns. Wir tun halt immer so, als wären wir irgendwie die Waisenknaben hier, sind wir aber nicht.
Ja?
Also das, von daher finde ich das auch immer ganz gut, habe ich gleich auch noch eine Geschichte, finde ich das immer mal ganz gut, wenn wir implizit oder explizit auch mal eins auf die Mütze kriegen. Aber erstmal Brexit.
Ja.
Jetzt, wir hatten ja gehört, LKW-Fahrermangel, ne? Weil die haben halt die ganzen Polen rausgeschmissen, um das mal zuzuspitzen, also die ganzen Osteuropäer rausgeschmissen, weil sie ja Take-Back-Control machen wollten. Darüber sind denen dann einige zigtausend LKW-Fahrer verloren gegangen. Durch die Corona-Krise sind dann auch noch ein paar LKW-Fahrer verloren gegangen, die gesagt haben, was weiß ich, ich mach das nicht mehr oder so. Jedenfalls irgendwas zwischen 50 und 100.000 LKW-Fahrer fehlen. Sie bekommen allerdings jetzt langsam den Mangel an LKW-Fahrern in den Griff, weil der Markt regelt. Ja? Mhm. Die Löhne, also wie man es halt auch erwarten würde, ja, die Löhne für Lkw-Fahrer steigen. Und wenn die Nachfrage steigt, also Lohnsteigerung ist eine Nachfragesteigerung, steigt halt auch das Angebot an Arbeitskräften, an Lkw-Fahrern. Das heißt, da wird das Problem langsam, aber sicher ein bisschen abgeschwächt. Dafür werden jetzt die Busfahrer knapp. Weil nämlich die Busfahrer nur die Hälfte von den Lkw-Fahrern verdienen und auch große, schwere Karren fahren können und die steigen jetzt alle in die Lkws um. Jetzt könnte man sagen, also ich habe heute auch wieder ein paar schöne Arbeitshypothesen dabei, jetzt könnte man sagen, eventuell, wenn das so weitergeht, hätten ganz, ganz am Ende, das ist langfristig höchstens, die Brexiteers vielleicht sogar tatsächlich das Glück, dass diese Lüge von höhere Löhne für alle, haben sie ja versprochen, ne? Dass das vielleicht doch keine Lüge war, ja, weil sich das hochschaukelt. Und dann ist vielleicht sogar wirklich die versprochene Kohle für den National Health Service drin. Mhm. Ja, könnte ja sein. Und weil ich eben sagte, dass wenn du innenpolitisch nichts auf die Reihe kriegst, also so wie Boris Johnson, der innenpolitisch nichts auf die Reihe kriegt, klapperst halt außenpolitisch, gibt es mal wieder Stress um das Nordirland-Protokoll im Brexit-Abkommen. Da haben die Briten jetzt mal wieder angekündigt, dass sie jetzt garantiert und ganz bestimmt Artikel 16 ziehen werden. Artikel 16 erlaubt es UK oder der EU einseitig im Falle, ich zitiere, ernster wirtschaftlicher, sozialer oder ökologischer Schwierigkeiten, Teile dieses Nordirland-Protokolls auszusetzen. Das Nordirland-Protokoll ist diejenige Regelung, die sagt, wir haben zwischen Nordirland und dem freien Irland keine richtige Grenze, also eine grüne Grenze. Dafür machen wir aber Zollkontrollen sozusagen im Kanal, also sozusagen zwischen den beiden Inseln, die da sind, also Irland und Großbritannien. So, so da tösen sie jetzt rum und tönen rum und sagen, wir ziehen Artikel 16, weil alles ganz schlimm, weil es gibt nämlich ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten in Nordirland. Wenn du jetzt nach Nordirland guckst, gibt es da gar keine ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten. In Nordirland gibt es Benzin an den Tankstellen, da sind die Supermarktregale voll. Und die Firmen, die in Nordirland zum Beispiel Würstchen herstellen, exportieren fröhlich weiter nach UK.
Ja.
Und dann gab es einen ganz schönen Hintergrund, Deutschlandfunk-Hintergrund diese Woche. Den können wir mal verlinken, das sind so 20 Minuten, die auch nochmal einigermaßen aufschlussreich sind. Und das ist halt wirklich, also Boris Johnson, diese gesamte Regierung da in Großbritannien, behauptet halt, Nordirland hätte ein Problem. Das können sie gut behaupten, weil die DUP, also die Unionistenpartei, das sind die, die unbedingt besetzt bleiben wollen von den Briten, die fordern und fordern und fordern, ja, dass Nordirland nicht behandelt werden soll wie ein Aussätziger oder wie ein Anhängsel oder weiß der Geier was. Und ja, da geht dann halt Johnson hin und tut so, als gäbe es in Nordirland ein Problem. Und darum müsste UK als Gesamtes, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, müsste dann diesen Artikel 16 ziehen. Und dazu hat dann Leo Varadkar, der ehemalige Ministerpräsident der Republik Irland, gesagt, der wird dann auch zitiert in diesem Hintergrund, der hat gesagt, man darf mit Großbritannien keine Verträge machen.
Ja, das
und
haben wir
das,
schon mal festgestellt hier. Ne?
Das haben wir auch schon mal gesagt, ja, aber das, weißt du, ob das jetzt irgendwie so ein Feldwald- und Wiesen-Podcaster aus Berlin-Tempelhof in den Äther blökt, ja? Oder ob das ein hochrangiger Politiker aus der Republik Irland sagt, ich weiß, das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Also denken tun das alle schon lange, ja. Aber das dann als offizielles, der ist ja immer noch Politiker, das als offizielles Statement, macht mal lieber keine Verträge mit Großbritannien. Ihr könnt nämlich nicht sicher sein, ob die sich daran halten. Eben. Das finde ich schon ein starkes Ding.
Tja, der Leo wird schon wissen, was er da macht.
Ne?
Bleiben wir in Großbritannien. Und zwar kommt eine kleine Studie, die gerade in The Lancet veröffentlicht wurde, aus Großbritannien oder aus britischen Haushalten. Es geht um Covid-19 und es geht um die Frage, ob geimpfte Personen eigentlich ungeimpfte Personen oder überhaupt andere anstecken können, wenn sie sich nochmal infizieren. Also es ist ja, wir haben ja, inzwischen sprechen wir auch in Deutschland viel über die Impfdurchbrüche. Es gibt viele.
Ja, aber ist das nicht, ich dachte, die wäre längst beantwortet, die Frage. Du verblüffst mich heute.
Nee, so klar war es noch nicht. Also es gab so diese Hypothese, die kam aus den USA, die kam auch von Daten aus den USA, wo man eine große, wie heißt das, Viruslast gefunden hat bei denen. Und da haben uns HörerInnen auch darauf hingewiesen und das stimmt auch, dass die Viruslast, also in der PCR nachgewiesene Viruslast, nicht unbedingt Aufschluss darüber geben kann, ob ein Mensch auch wirklich ansteckend ist. Weil es kann halt sein, also das sind dann Viruspartikel, die PCR findet, also Virus-DNA findet sie und sagt, hier, da, Virus-DNA habe ich gefunden, ist also eine Infektion. Dann gibt es noch diesen CT-Wert, der eben sagt, so bist du infektiös oder nicht, oder der einen Aufschluss darüber geben kann unter Umständen. Aber so ganz genau weiß man es eben doch nicht, ob diese Viruspartikel, die man gefunden hat, nicht vielleicht doch schon ausgeschaltet worden sind vom Immunsystem und man eigentlich nicht ansteckend ist, aber trotzdem Viruslast hat. So habe ich das jetzt mal mit meinem Laienwissen versucht zu erklären. Ich werde bestimmt ganz ordentlich aufs Maul kriegen nach der Sendung. Naja.
Da ist Virengelöte drin im Ausatmen, aber keiner weiß, ob das Virengelöte überhaupt was drauf.
Ja, so. Genau.
Im Zweifel ist es einfach nur Dschungelgelöt.
Und da gab es jetzt eben eine Studie, das waren es 138 Menschen, die sich mit Delta infiziert hatten. Was ich ja schon mal sehr, sehr gut finde, weil wir ja gerne in Deutschland uns immer noch auf Studien beziehen, die Prä-Delta waren, also wo wir immer noch darüber sprechen, Kinder sind überhaupt nicht so krass davon betroffen und dann zückt man in der Studie.
Ja gut, aber das ist auch nur noch Kultusministerinnen und Minister, die sowas erzählen. Ne?
Ja, es kommt einem aber auch in anderen Bereichen, wenn man so debattiert, immer mal wieder über den Weg, dass die Leute von irgendwelchen Sachen reden, die mit Delta schon längst überholt sind wieder. Egal. Also hier geht es um die Delta-Variante. Und von diesen 138 Menschen, die damit infiziert waren, haben insgesamt 53 das Virus weitergegeben. 31 davon waren voll geimpft und 15 waren ungeimpft. Und das sind kleine Zahlen alles. Also die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, sind so, nee, man würde sagen, nicht repräsentativ. Also in der Soziologie würden wir sagen, das ist noch nicht repräsentativ. Aber es Es ist schon mal was. Und die Forschenden sagen, naja, es scheint jetzt nicht so den großen Unterschied zu machen, ob man geimpft ist oder nicht. Man steckt andere an. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, sich bei einem Haushaltsmitglied anzustecken, da spielt es doch wieder eine Rolle, ob man geimpft ist oder nicht. Also wenn man selbst geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit bei 25% und wenn man selbst ungeimpft ist, bei 38%. Also es lohnt sich immer noch sehr, selbst geimpft zu sein, weil die Wahrscheinlichkeit, sich bei anderen anzustecken, ist trotzdem geringer. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man schon erkrankt ist, was wie gesagt auch mit Impfungen passieren kann, dann andere im eigenen Haushalt, was ja auch die größte Rolle anscheinend immer noch spielt bei den Übertragungen, zumindest bei denen wir irgendwas nachvollziehen können, da ist es dann nicht mehr so der große Unterschied, ob die, die es weitergeben, geimpft sind oder nicht. Und das ist insofern wichtig, also in Großbritannien ist die Debatte jetzt auch schon, und ich denke, wir werden die auch nochmal führen müssen, lasst uns noch mal über nicht-virologische Maßnahmen sprechen, ja?
Nee, das ist ja jetzt vorbei. Also wir werden keine Lockdowns mehr kriegen, wir werden keine Schließungen mehr kriegen, wir werden keinen Fernunterricht mehr kriegen und die Politik hat beschlossen, dass Ende März 2022 die Pandemie vorbei ist. Das ist wirklich, das hat schon was Religiöses, ne?
Absolut.
Also da habe ich echt die Ohren angelegt die Woche.
Aber das ist ja auch wieder der nicht neu. Und es ist nicht neu, es ist ja immer, das Wunschdenken prägt die Corona-Politik sehr, sehr stark. Es ist leider
so. Wir hätten mal eine Impfpflicht machen sollen. Wir hätten einfach mal sagen sollen, vor einem Jahr, sobald ein Impfstoff da ist, gibt es Impfpflicht. Stellt euch drauf ein, heult halt rum, ihr heult ja sowieso rum.
Ich fand auch ganz schön.
Dann wäre das Ding jetzt durch, ne?
Diese Woche, der Lanz, Markus Lanz, hat ja auch manchmal so eine etwas lindnersche Haltung.
Ja, klar, der hat ja auch Geld.
Der meinte dann so, ja, aber Jens Spahn hat doch gesagt, wenn wir allen ein Impfangebot gemacht haben, dann ist die Pandemie vorbei und das ist doch jetzt so. Und dann saß da die Virologin Vera Schröder, dankenswerterweise, die gesagt hat, nee, Moment, wir haben noch nicht allen Menschen ein Impfangebot gemacht. Was ist denn mit den Kindern unter 12? Und dann hat er kurz nachdenken müssen und zugeben müssen, ja, okay, stimmt. Es ist ja noch gar nicht vorbei. Ja. Und die werden gerne und oft vergessen. Und bei denen sieht es auch, also in Berlin gerade ganz schlimm aus, weil ja hier Sandra Scheres, unsere Bildungssenatorin, immer noch, ich warte auf den Tag, wann ist sie endlich weg, ey? Wir haben doch gerade gewählt.
Du glaubst doch nicht, dass die durch irgendwas Kompetenteres ersetzt wird.
Ich hoffe. Jedenfalls, die hat ja die Maskenpflicht abgeschafft vor den Herbstferien. Jetzt war eine Woche lang wieder Schule nach den Herbstferien und bam, sind wir bei den, also bei den beiden Altersgruppen zwischen 5 und 14, also die da auch wirklich von betroffen sind, gehen die Zahlen wieder krass nach oben. 250 oder so ist die Inzidenz bei denen, die es betrifft. Ja.
Indien. Wir stehen ja kurz vor der COP26, also im Klimagipfel in Glasgow, startet am 31. geht bis zum 12. November. Und Indien hat im Vorfeld gesagt, sie hätten gerne Geld von den Industrienationen, weil die nämlich in der Vergangenheit so viel CO2 in der Atmosphäre abgeladen haben. Mhm. Was daran einigermaßen frech ist, ist, dass sie sich im Grunde weigern, ein Klimaziel zu verfolgen. Also selbst China hat gesagt, wir wollen bis 2060 klimaneutral sein. Indien hat noch gar nichts gesagt. Solange ihnen nicht zugesagt wird, dass sie dieses Geld auch bekommen. Und dieses Geld soll kommen aus einem Fonds, in den die größten Dreckschleudern einzahlen und aus dem die Opferländer dann kompensiert werden. Pikant daran ist, Indien ist die drittgrößte Dreckschleuder weltweit.
Ja, eben.
Müsste also in diesen Fonds einzahlen, will aber trotzdem erstmal eine Zusage, aus diesem Fonds was zu bekommen. Man könnte jetzt eigentlich also auch irgendwie sagen, Indien würde versuchen, da gerade die Welt zu erpressen, was ich angesichts der Regierung unter Modi jetzt für nicht ganz unplausibel halten würde. Andererseits muss man aber auch sehen, und das ist wichtig an der Stelle, dass Indien als Land zwar die drittgrößte Dreckschleuder ist, das aber nur wegen seiner Größe und Bevölkerungszahl. Pro Kopf blasen die Inder nur 2 Tonnen CO2 im Jahr in die Atmosphäre. Also ungefähr ein Sechstel, Siebtel von dem, was wir Deutschen machen. Und weil CO2 in der Atmosphäre ein Problem der gesamten Menschheit ist, ist die einzige seriöse Rechengröße, kann man immer nur wieder sagen, die einzige seriöse Rechengröße in dieser ganzen Frage lautet pro Kopf.
Dann braucht
auch
man
wenn, auch wenn die Rechten immer gerne so tun, als könne man das pro Land betrachten, damit Deutschland dann so aussieht, als müssten wir hier überhaupt nichts tun, weil wir nur 2% und so weiter. Dass das überhaupt verfängt, ist auch wieder so ein Hinweis auf Bildungsmangel, wie beim Impfthema, da komme ich gleich dann noch zu. Ja.
in Indien gibt es Elefanten und das war jetzt eine total goldene Brücke.
Ah. Ah.
Und zwar eine Wissenschaftsnachricht diese Woche. Wir Menschen machen Evolution bei anderen Spezies. Das ist jetzt keine überraschende oder neue Nachricht, aber es gibt jetzt auch Studien und Zahlen und Belege. In einem Beispiel, das auch schon eigentlich länger bekannt ist, jetzt aber eben ordentlich dokumentiert, wissenschaftlich dokumentiert, und zwar die Elefanten in Mosambik. In Mosambik gab es von 1977 bis 1992 Bürgerkrieg, und dieser Bürgerkrieg wurde finanziert, und zwar von beiden Seiten finanziert, mittels Elfenbein, das man verkauft hat, und sich von dem Geld, was man für das Elfenbein bekommen hat, hat man sich Waffen gekauft. Zum Leid der Elefanten, wie sich jeder vorstellen kann, also die Population der Elefanten in Mosambik hat sich stark dezimiert. Es gibt weniger als ein Zehntel nur noch nach diesem Krieg im Gorongosa Nationalpark, wo sehr viele Elefanten vorher gelebt haben. Über 2500 waren es vorher und jetzt hinterher sind es 200 noch was. Wenn man sich die jetzt aber anschaut, die, die noch leben, dann stellt man fest, ja, die Zahl insgesamt hat sich dezimiert, aber es gibt immer mehr Elefanten, die keine Stoßzähne mehr haben, weil sich das
ja, klar.
als evolutionärer Vorteil herausgestellt hat in dieser Situation. Es betrifft nur die Weibchen, weil es geht um Gene, die auf dem X-Chromosom liegen, und wenn die ausfallen sozusagen, dann ist das für die Weibchen ein Vorteil, denn sie haben ein zweites X-Chromosom. Ja. Und es gibt nämlich auch noch, also wenn die ausfallen, dann gibt es noch andere Effekte, die dann aber von dem zweiten X-Chromosom aufgefangen werden können.
Mhm.
Bei Männchen führen diese Effekte dann dazu, dass sie noch im Mutterleib versterben. Die sind nicht überlebensfähig.
Also ich glaub, oh Gott, okay. Aber das ist ja, dass wir das so schnell hinkriegen, ja, da Gene auszuschalten, das ist schon faszinierend. Ja,
ja, und das ist faszinierend, das ist auch erschütternd, das ist traurig. Die WissenschaftlerInnen, die sich damit befassen, sagen, ja, das ist also wirklich innerhalb von ein paar Jahrzehnten haben wir es geschafft, hier Evolution zu machen bei diesen Tieren. Hm. Das rückgängig zu machen, das wird wahrscheinlich Jahrhunderte dauern, wenn überhaupt, wenn es überhaupt reversibel ist.
Aber das ist ja doch, das ist doch aber Epigenetik, oder? Also das ist ja jetzt das.
Das ist Evolution. Also Survival of the Fittest, die anderen werden getötet.
Ich hätte gedacht, das ist Epigenetik, dass da einfach nur das Gen dann nicht komplett ausgelesen wird und man könne das dann eventuell relativ zügig wieder einschalten.
Mm-mm. Nee, das ist Survival of the Fittest, so richtig. Ja. Normalerweise würden natürlich die Elefanten ohne Stoßzähne nicht unbedingt überleben, weil mit Stoßzähnen kannst du Löcher buddeln und kommst dann an Grundwasser ran. Du kannst die Bäume schütteln und kommst da an irgendwelche Früchte oder. Also sie sind schon, eigentlich sind die Stoßzähne, die über die Millionen Jahre vorher entwickelt worden sind bei diesen Elefanten, ein evolutionärer Vorteil. Aber eben nicht unter der Bedingung von Bürgerkrieg, wenn du dafür dann gejagt und getötet wirst und dein Elfenbein verkauft wird. Dann ist es ein Nachteil, und insofern ist es richtig Evolution, was wir da gemacht haben als Menschheit.
Wäre es nicht wesentlich lukrativer, Drogen anzubauen? Würde ich jetzt so spontan finden, wobei dazu müsste dann
auch ein Erkenntnisprozess... Elfenbein muss so wertvoll sein. Das muss echt so wahnsinnig wertvoll sein, dass ja sogar im Permafrost in Sibirien graben sie Mammut aus, weil dann das Elfenbein von denen verkauft werden kann. Und so. Es muss sich irre lohnen, anscheinend am Markt.
Kommen wir ins Inland. Deutschland muss zahlen, und zwar wegen verpasster Klimaziele im Jahr 2020. Ist das einzige große EU-Land, das wegen verpasster Klimaziele zahlen muss. Um unsere Klimaverpflichtung für 2020 zu erfüllen, müssen wir 22 Millionen Emissionseinheiten zukaufen. Ja, ne? Deutschland hat seine Zusagen verfehlt. 21 Staaten haben die Vorgaben erfüllt. Außer Deutschland noch Malta, Irland, Finnland, Bulgarien und Zypern haben zu viel Treibhausgase ausgestoßen, weil es ja Sektoren gibt, die nicht vom Zertifikatehandel abgedeckt sind. So, 22 Millionen Einheiten müssen wir kaufen. Wir kaufen das billig in Osteuropa, die haben noch einiges übrig da. Und wir kriegen das zum Vorzugspreis, weil diese Rechte 2021 sowieso verfallen würden und nicht übertragbar sind. Das heißt, irgendwelche osteuropäischen Länder sitzen da jetzt auf diesen Zetteln und denken sich, boah gut, lieber ein Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach, hier ab da. Was das letztlich kosten wird, habe ich leider nicht rausfinden können. Aber ich finde, das reicht ja auch so schon, um Deutschland zu hänseln.
Nee. Ich dachte, wir hätten 2020 unsere Klimaziele erreicht. Zum ersten Mal überhaupt jemals wegen der Pandemie.
Ja. Müsste ich jetzt nochmal.
Das ist wahrscheinlich irgendein Detail, wo wir es nicht erreicht haben. Ja, irgendein Detail. Unterm Strich schon, aber. Ich muss wieder zurück ins Ausland und zwar schauen wir in die Türkei. Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte, ich weiß es nicht mehr, hatte ich ja mal angerissen, so in dem Sinne von, ja, der Erdogan, ja, da gab es ja auch gerade wieder Verwicklungen und Pandora Papers und so weiter. Das hatte ich aber nicht ordentlich vorbereitet, deswegen habe ich da nicht weiter erzählt, aber ich wollte das gerne nachreichen, weil das schon ziemlich spektakulär eigentlich ist. Die FAZ hatte letzte Woche dazu ein längeres Stück. Im Grunde kann man aber vor allem bei der Deutschen Welle mal vorbeischauen. Die gibt es ja auch auf Türkisch und die KollegInnen dort haben das ganze Pandora Papers Ding eigentlich so für die Türkei auseinandergenommen. Die größten Fische, die die dabei gefunden haben, also es gibt viele Unternehmen, die aus dem Umfeld von Erdogan Steuern in die Steueroasen oder Geld in die Steueroasen gebracht haben, damit sie eben in der Türkei keine Steuern zahlen müssen. Aber es gibt zwei sehr hervorstechende, die ich mal mitgebracht habe. Das eine ist die Renaissance Holding, heißt die. Die ist in der Türkei zumindest bekannt, weil die auch den 1000-Zimmer-Palast gebaut hat, in dem Erdogan wohnt. Ein 1000-Zimmer-Palast. Das Unternehmen hat dank Erdogan allein in den letzten 5 Jahren Zuschläge für wirklich etliche staatliche Ausschreibungen erhalten, und zwar im Wert von 1,6 Milliarden Euro. Von diesen 1,6 Milliarden, die sie also quasi für den Staat Aufträge ausgeführt haben, haben sie dann wiederum fast 190 Millionen in Steueroasen transferiert. Das ist dann also sozusagen der Dank, dass sie dank der Türkei sehr viel Gewinne machen konnten. Und das entgeht natürlich dem türkischen Staat. Das ist der eine Fall. Der andere ist noch spektakulärer. Eine weitere Holding, Cengiz heißen die, ist auch so ein Ausschreibungsgewinner dank Erdogan. Die haben Zuschläge von insgesamt 40 Milliarden Euro bekommen. 40 Milliarden von der Regierung. Und die werden sogar von der Weltbank in einer Liste aufgeführt, die es gibt. Wer sind denn die größten Unternehmen oder die größten Gewinner weltweit, die staatliche oder öffentliche Ausschreibungen gewonnen haben? Und da sind sie unter den Top 3.
Und wem gehören die? Erdogans Sohn? Erdogans Schwiegersohn?
Nee, ganz so ist es dann Erdogans doch
Bruder?
Nicht. Nee. So krass sind die Verwicklungen dann doch noch nicht. Also das wäre.
Schwibschwager.
Nee, in dem Fall jetzt nicht. Aber hier ist es insbesondere deswegen brisant, weil nicht nur haben auch die natürlich etliche Millionen dann wieder in Steueroasen gebracht und dann ein Muster, was wir auch schon kennen, in London überteuerte Immobilien gekauft, sondern sie haben auch mit Krediten, die sie wiederum auch vom Staat bekommen haben, von staatlichen Banken, die größte Mediengruppe im Land gekauft. Das Geld zahlen sie einfach nicht zurück. Auch nicht zum Stichtag.
Ich ahne, wohin das führt, ja.
Kaufen lieber noch mehr Immobilien im Ausland, kriegen aber natürlich keinen Ärger dafür, weil die Medien, die zu dieser Mediengruppe gehören, nicht mehr kritisch über die türkische Regierung berichten. So. Und dann, das ist auch ganz interessant, um das ganze Bild jetzt noch zu komplettieren, gibt es eigentlich in der Türkei ein Gesetz, dass Unternehmen, die Geld in Steueroasen bringen, dieses Geld zu 30% in der Türkei versteuern müssten.
Zu 30, also 30% des Kapitals oder mit 30% das gesamte Kapital?
Dieses Geld, was sie darüber bringen, muss zu 30%, also 30% davon sind Steuern.
Okay.
Und dieses Gesetz gibt es eigentlich seit 2006, das ist 15 Jahre alt. Aber bisher musste noch keines der Unternehmen irgendwas bezahlen, weil dafür müsste der Staat die Liste der Länder, die überhaupt in der Türkei als Steueroasen gelten, freigeben. Und das macht Erdogan einfach nicht. Die gibt es nicht, die Liste. Deswegen muss keiner was bezahlen, obwohl es dieses Gesetz gibt. Und da kann man sich jetzt fragen, warum das so ist. Genau, also stattdessen, das finde ich auch nochmal so ein kleines Side-Note, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, die KollegInnen der Deutschen Welle sind die einzigen, die eigentlich wirklich an diesem Pandora Papers-Fall in der Türkei dran waren und die eh immer kritisch berichten. Und während man sozusagen die anderen Medien hofiert und das Unternehmen, was dahinter steht, auch nicht belangt, also es muss auch seine Kredite nicht zurückzahlen und so, hat man der Deutschen Welle in der Türkei die Presseausweise entzogen.
Super, ja. Das ist alles, ach. Mir fällt jetzt gerade kein gehässiger Kommentar ein. Ich gehe zurück ins Inland. Mhm. Ich habe ja eben bei der Frage, warum verfängt das eigentlich so gut mit diesen 2%, also mit pro Land statt pro Kopf, beim Klima habe ich gesagt, das ist ein Problem des Bildungsmangels. Es gibt eine Umfrage von Forsa im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, haben die Ungeimpfte gefragt, wie denn ihre Haltung zum Impfen in der Zukunft sein würde. Ich weiß leider nicht, ob das eine repräsentative Umfrage war. 65% der Ungeimpften haben geantwortet, auf keinen Fall würden sie sich in den nächsten 2 Monaten impfen lassen. 23% tendieren zu eher nein. Gründe, die da angegeben werden, sind Zweifel an den bisher verfügbaren Impfstoffen. 74% der Befragten halten sie für zu wenig erprobt. Knapp 2/3 haben Angst vor Langzeitschäden. So. Das ist ein Bildungsmangel. So sieht Dummheit aus. Das ist tatsächlich echte Dummheit. Also diesen Begriff habe ich jetzt auch wirklich nicht leichtfertig gewählt. Das ist nicht einfach nur ein schlechter Informationsstand, sondern dahinter steht auch ein Unvermögen und oder ein Unwillen, sich sinnvoll zu informieren. So. Und das ist, was eine Demokratie langfristig kaputt machen kann. Weil diese Leute, die nicht willens oder in der Lage sind, sich sinnvoll zu informieren, die werden auch niemals willens oder in der Lage sein, sauber Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Das heißt, du kannst denen jeden Mist erzählen. Hauptsache, dieser Mist fühlt sich direkt vor deren Nasenspitze irgendwie richtig an, warum auch immer. Hm. Und wenn man da nicht früh genug gegensteuert, und darum ist es ein Bildungsproblem, wenn man da nicht früh genug gegensteuert, kommst du beim Brexit an, dann kommst du bei Trumpismus an. Ja. Und dieses Gegensteuern, das muss dummerweise in der Schule anfangen, wie es da aussieht, haben wir in den letzten 2 Jahren ja alle sehen können, selbst die, die keine Kinder haben. Nächste Woche wird noch eine Studie rauskommen, die hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, also nur am Rande, zur Mehrwertsteuersenkung von letztem Jahr. Da haben wir im 2. Halbjahr die Mehrwertsteuer gesenkt, um einen Konsumimpuls ins Land zu geben. Ich meine, ich hoffe, die Zahl habe ich noch richtig in Erinnerung. Ich habe da nicht nochmal nachgehört, ist aus einem Interview. 40% der Menschen waren sich überhaupt nicht darüber im Klaren, dass die Mehrwertsteuersenkung nach 6 Monaten wieder aufgehoben werden wird.
Was?
Genau. Und jetzt kommt mal wieder eine meiner Arbeitshypothesen. Wir haben so eine Impfquote von ungefähr, etwas über 60%, 65%. Wir haben also 40% der Leute sind ungeimpft. Die meisten von denen, ja, das sind hier 88%, also die meisten von denen sagen, nee, also ich lasse mich nicht impfen, also höchstwahrscheinlich lasse ich mich nicht impfen, weil das ist nicht genug getestet, was Quatsch ist. Ich habe Angst vor Langzeitfolgen, was Quatsch ist. So, ich runde jetzt mal, ja. Aus diesen Zahlen, 65% lassen sich nur impfen lassen, 40% war nicht klar, dass die Mehrwertsteuer wieder erhöht wird. Man kann daraus jetzt ableiten, es braucht 30-40% Uninformierte, dazu braucht es 20-30% krasse Überzeugungstäter, die was weiß ich was für niedere Beweggründe haben mögen. Und jede beliebige Umfrage sieht so aus, als gäbe es eine Mehrheit. Das für oder gegen irgendwas. Und das ist ein Riesenproblem, weil auf Grundlage solcher Umfragen im Zweifelsfall Politik gemacht wird, allerdings auch nur dann, wenn den Politikerinnen und Politikern das Ergebnis passt. Wenn es ihnen nicht passt, halt auch nicht, wie wir auch in Corona gesehen haben. Mhm. Aber das ist ein Problem.
Das ist ein Problem. Ich kenne das umgekehrt als Chance, ne? Im Bereich Frauen in Unternehmen, da wurde immer gesagt, dass sich die Unternehmenskultur immer genau dann ändert oder erst dann ändert ab ungefähr Pi mal Daumen, 30%. Also wenn du 30% Frauen in deinem Unternehmen hast, dann wird sich auch signifikant was an der gesamten Unternehmenskultur ändern, die davor einfach wahnsinnig männlich ist. Da kannst du trotzdem auch ein paar Frauen dazwischen haben. Aber
das kann man messen.
Die werden es nicht ändern. Ja, das kann man messen.
Das kann man tatsächlich messen, aber das 40% Befragte, die nicht die leiseste Ahnung haben, worüber sie eigentlich befragt werden. Das ist ja das Problem.
Ich weiß schon, was du meinst. Das Ding ist halt, dass tatsächlich man zeigen kann, dass 30% einen Unterschied machen in einer gesamten Kultur.
Ja, ja.
Ja, ja.
Aber das kann man messen.
Ja,
ich aber die 40% der Leute wissen nicht, worüber sie reden, wenn sie eine Antwort geben. Ja. So. Das heißt, du hast schon mal 40%, du brauchst nur noch 12%, ja, von Leuten, die wissen, warum sie eine Antwort geben. Und schon sieht es so aus, als wären mehr als die Hälfte für eine bestimmte Sache.
Ich glaube, es ist sehr unzulässig, so zu verallgemeinern. Das ist jetzt das Induktionsproblem. Das ist bei der einen Studie ist es so gewesen. Und die 65% Geimpften beziehen sich ja auf die Gesamtbevölkerung, nicht nur ab 12. Ne? Wenn du jetzt ab 12, also die überhaupt geimpft sein können, nimmst, wird die Zahl ja größer. Ich weiß die aktuelle nicht, aber es ist schon mehr.
Mist, funktioniert ja, nicht. Okay.
Funktioniert nicht ganz. Aber dann das Problem, Stück, was du ansprichst, finde ich, ist total wichtig, dass man es auf dem Schirm hat, weil es auch ein Argument dafür ist, immer mit jedem Einzelnen auch darüber zu reden, der Quatsch erzählt. Und es nicht einfach stehen zu lassen.
Es kommt drauf an. Also es gibt halt auch, wirklich drauf an, wie derjenige, der den Quatsch erzählt, seinen Quatsch formuliert, weil daraus kann man ja dann auch ganz gut ableiten, ob du es mit jemandem zu tun hast, der sowieso verloren ist und den wir zurücklassen können, oder ob du es mit jemandem zu tun hast, der tatsächlich auch willens ist, sich ordentlich zu informieren.
Ja, wobei, es macht schon einen Unterschied, glaube ich, auch mit wem du sprichst, also was für eine Beziehung du zu der Person hast. So,
das ist
eine vertrauensvolle Beziehung, dann hast du vielleicht bessere Chancen, ein Gespräch führen zu können, als wenn es einfach so eine lose Bekanntschaft ist.
Noch eine Zahl. 89% der befragten Ungeimpften haben gesagt, es wird keinerlei Einfluss auf meine Impfbereitschaft haben, wenn die Intensivstationen erneut an die Kapazitätsgrenze stoßen.
Krass,
eine mögliche Festlegung der Politik, ja, also wenn die Politik sagt, ab einer bestimmten Impfquote werden alle Corona-Beschränkungen aufgehoben, da sagen 86% der Befragten, das hat keinen Einfluss auf meine Impfentscheidung. Und das ist nicht Dummheit, das ist Gehässigkeit. Und der wiederum kann man total simpel beikommen, nämlich indem man einfach entsprechende Gesetze macht, weil diese Leute sind überwiegend Maulhelden, die am Ende sowieso alles tun werden, was man ihnen sagt.
Ich glaube, auch wenn es teuer wird, dann machen
das nicht. Das ja eh. Also damit kriegst du alle. Damit kriegst du selbst so Leute, die sich für so unglaublich autonom halten wie ich. Das ist,
ja. Kommen wir zu Sham Jaffs Thema dieser Woche. Die schaut man uns ja ein bisschen über den Tellerrand. Also es geht jetzt wieder über Deutschland hinaus. Und zwar gucken wir diese Woche nach Sudan. Dort gab es nun schon den zweiten Putsch in nur 2 Jahren. Und
ach, Sudan?
Ja.
Ich habe immer gedacht, das heißt in den Sudan.
Ja.
So wie der Iran und Iran, weißt du, das macht mich auch seit Jahren, macht mich das völlig wuschig.
Genau, wir würden jetzt auch sagen, wir schauen nach Iran. Und wir schauen, also es
aber
ist eigentlich.
Wir gucken doch auch nicht nach Schweiz. Verdammt nochmal.
Das stimmt, das ist ein guter Einwand.
Das macht mich wirklich seit Jahren, bestimmt seit 20 Jahren macht mich das alles komplett wuschig. Und wer mir das mal erklären und auseinandernehmen kann, bitte in die Kommentare, danke.
Gut, jedenfalls schauen wir da mal hin. Es gibt den nach Sudan.
Entschuldigung.
Ist einfach also eine neue Sprachregelung, die sich aber auch wirklich erst sehr langsam durchsetzt, muss man zu deiner Verteidigung sagen.
Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
Das außerdem. Jedenfalls gab es da jetzt den zweiten Putsch innerhalb von 2 Jahren. Und wer da jetzt eventuell an die Macht kommen wird und warum das wichtig ist, das erzählt uns am besten die Sham selbst.
Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren, wenn wir von Sudan geredet haben, einen einzigen Namen immer und immer wieder gehört, wenn überhaupt einen Namen. Aber wir haben den Namen von Abdullah Hamdok gehört. Hamdok war bisher an der Spitze der Übergangsregierung in Sudan gewesen, war also Premierminister von Sudan und ist jetzt der Mann, der von Militär abgesetzt worden ist. Hamdok war aber nicht alleine an der Spitze dieser Übergangsregierung. Der andere Name, den wir eher weniger oft gehört haben, aber genauso wichtig ist für den Sudan, ist der General Abdel Fattah al-Burhan. Er war nämlich die zweite Führungsperson an der Spitze dieser Übergangsregierung und hat nun das aufgehoben, für was Menschen in Sudan vor 2 Jahren eigentlich auf die Straße gegangen sind, nämlich das zivile Mitspracherecht an der Regierung des Landes. Nun hat General Burhan einen Ausnahmezustand verhängt, das Internet ist im Land weitgehend blockiert und es gibt viele besorgte Stimmen, die sich ernsthafte Sorgen machen, dass es zu einer noch gewaltvolleren Übernahme kommen wird. Denn momentan sind nach UN-Angaben ungefähr 7 Menschen gestorben, manche sagen sogar 11, und es gibt mehr als 150 Verletzte. Es gibt aber auch Widerstand gegen, naja, gegen das, was passiert ist. Sehr viel sogar. GegnerInnen des Putsches haben in der Hauptstadt Straßensperren errichtet. Man sieht überall auf den Timelines in sozialen Plattformen, wenn man den Leuten folgt, die darüber berichten, wie viele Menschen sich trauen, auf die Straßen zu gehen. Auch an diesem Wochenende werden Proteste landesweit erwartet. Man geht sogar von Millionen von Menschen aus, die dann auf die Straßen gehen werden, um sich wieder für die Demokratie einzusetzen. Die internationale Gemeinschaft, die ist sich natürlich sicher. Hamdok ist und bleibt der Regierungschef und er und viele weitere Regierungsmitglieder müssen sofort freigelassen werden. So viel zu den wichtigen Fakten, die wir bisher haben. Und daran wird sich in den kommenden Tagen noch sehr viel verändern. Ich möchte aber gerne versuchen, heute das ganze Geschehen aus einer Vogelperspektive zu betrachten. Und da hilft ein wenig Kontext und ja auch ein wenig Geschichte. Denn Sudans Weg zur Demokratie ist noch nicht Geschichte. Sie ist sehr junge Geschichte. Sie ist tatsächlich noch ongoing. Der Weg ist nicht zu Ende. Und diese gesamte Nachricht rund um diesen Putsch war und ist ehrlich gesagt eine große Enttäuschung. Man hatte ja bereits 64 und 85 versucht, in Sudan das Militär aus der Regierung zu kicken, leider vergebens. Und das letzte Mal war 2019. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die blauen Profilbilder auf den sozialen Plattformen erinnert. Es hatten ja viele UserInnen weltweit damals zum Zeichen ihrer Solidarität eingestellt. Und zu Recht auch, denn das, was dort in Sudan passiert ist, das war geschichtsträchtig. Mehr als 100 Menschen sind damals gestorben, die Proteste waren riesig und ich war so froh, dass Sudan in genau diesem Moment international seine Bühne bekam. Der Mut vieler Menschen, an dem Status quo was zu ändern, auch wenn sie wussten, sie könnten dafür vielleicht mit ihrem Leben bestraft werden, genau dieser Mut hat ja auch etwas Großartiges bewirkt, denn der Diktator Omar al-Bashir ist zurückgetreten und das Militär auch. Und das Militär war sogar bereit für einen Kompromiss, denn die hat er dann gesagt, die hatte eingewilligt, dass die nächste Regierung von ZivilistInnen geführt wird. Und der Kompromiss war, dass eine Übergangsregierung für 2 Jahre entsteht, dass sie daran teilhaben, also dass Militär und Zivilgesellschaft eben diese Übergangsregierung ausmachen und dann würde das Militär Wahlen erlauben. Und diese Wahlen hätten bzw. sollen Status heute noch nächstes Jahr stattfinden. Und jetzt das. Wie gesagt, es ist enttäuschend. Aber wenn man sich jetzt die letzten Monate, vor allem dieses letzte Jahr in Sudan, ein bisschen näher anguckt und ein bisschen so liest, denn an was die Übergangsregierung gearbeitet hat, was sie für Probleme hatten, dann versteht man vielleicht, was falsch gelaufen ist, beziehungsweise woran die Übergangsregierung gescheitert ist. Aber scheitern ist ein großes Wort und ich will nichts herbeireden. Und wie gesagt, in den kommenden Tagen und Wochen wird sich noch sehr viel verändern in Sudan. Denn man muss jetzt herausfinden, was jetzt für ein neues Abkommen entstehen kann, wie der aussieht, wie die Verhandlungen zwischen Zivilgesellschaft und Militär ablaufen können oder überhaupt ablaufen werden. Aber wenn wir uns ganz kurz in die Innenpolitik in Sudan ein bisschen reindenken und mal Revue passieren lassen, was da alles für Themen auf dem Tisch lagen, dann kann man sich ein bisschen auch vorstellen, oh mein Gott, was für Herausforderungen Hamdok hatte, was für Herausforderungen diese Übergangsregierung hatte. Das war natürlich klar, dass dass man eben Probleme haben wird. Aber viele hatten natürlich 2019 die Hoffnung, dass man diese Probleme auch lösen kann, dass man sie bewältigen kann. Und eines der großen Herausforderungen war, dass man Vertrauen mit dem Militär schließt, indem man beispielsweise mittels Amnestie versucht, sie für ihre ganzen Verbrechen zu entlasten und dann zur selben Zeit eben auch alle Verbrechen aufzuarbeiten, die das Militär begangen hatte. Das hat ja damals in Südafrika so funktioniert und hier aber leider nicht. Man hat diese Möglichkeit nicht ausschöpfen können. Und dieser militärische Putsch, so auch ein Artikel von The Economist, den ich auch in den Shownotes auch aufgenommen habe, sagt, nee, das war alles bereits schon sehr lange voraus in Planung, weil man einfach wusste, das funktioniert nicht. Vor allem hatte das Militär finanzielles Vermögen aufgebaut, indem sie zum Beispiel große Teile von Omar al-Bashirs persönlichem Vermögen aufgefangen hatten. Auch Unternehmen, die eigentlich dem Militär gehören, aber deren Gewinne normalerweise in die Taschen der Regierung gehen, deren Profite sind auch an das Militär gegangen. Ja, und so hat das Militär auf diese Weise sehr viel Geld anhäufen können und der Premierminister Hamdok konnte dagegen nichts bzw. sehr wenig tun. Zusammengefasst würde ich sagen, ja, da merkt man, was für eine große Kluft diese zwei verbinden wollten, beziehungsweise noch verbinden wollen, nämlich das Militär und die Zivilgesellschaft. Und dass es leider nur gelingen kann, wenn beide Seiten wirklich sich dazu verpflichten, eine demokratische Regierungsform zum Funktionieren zu bringen. Der Coup, der jetzt stattgefunden hat, der kann leider so viel, was in den letzten Jahren an positiven Meilensteinen in Sudan erreicht wurde, zerstören. Dass Sudan jetzt zum Beispiel wieder mit auf der internationalen Bühne spielt und sogar die USA davon überzeugt hat, von der Liste der Terrorismusgefährderstaaten runtergenommen zu werden, das war nicht selbstverständlich. Und das könnte unter anderen weiteren großen Meilensteinen, die der Sudan erreicht hat, das könnte alles wieder rückgängig gemacht werden.
Ausland, Schmausland, ich gehe jetzt wieder ins Inland. Und habe ein paar interessante Zahlen mitgebracht. Und zwar die Ampel-Koalition verhandelt ja gerade über 12 Euro Mindestlohn. Mal gucken, was am Ende davon übrig bleibt, also welche Ausnahmen die Ferengi da rein verhandeln. Wahrscheinlich wieder für die Gastronomie oder für die Hotellerie oder sowas. Nein, ich will nicht immer so spötteln. 12 Euro Mindestlohn wird verhandelt. Sie haben ja schon gesagt, sollten Sie den Koalitionsvertrag zusammenkriegen, wird es 12 Euro Mindestlohn auch ganz bestimmt geben. Jetzt gibt es zwei Studien, die kommen beide aus der Hans-Böckler-Stiftung, kommen auch schon aus dem September, sind aber diese Woche erst irgendwie in der Presse gelandet. Was auch ein Hinweis darauf ist, dass ich vielleicht einfach mal immer bei den Primärquellen gucken sollte und nicht immer bei den Sekundären. Die eine kommt vom Institut, vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben geguckt, wer würde denn eigentlich profitieren vom Mindestlohn? Und man muss sich das einfach immer nur mal wieder vor Augen halten. 20% aller Beschäftigten. Jede fünfte. Ja? 8,5 Millionen Menschen sind es, die davon profitieren würden, wenn es 12 Euro Mindestlohn gäbe. 2/3 davon sind Frauen. Und die Mehrheit davon, nicht von den Frauen, sondern von diesen 8,5 Millionen, haben das als Hauptjob. 7,3 Millionen Menschen verdienen in ihrem Hauptberuf weniger als 12 Euro die Stunde. In Deutschland. Das ist schon, ich finde das eine echte Schande, ehrlich gesagt. Ja. Noch eine Studie vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, auch von der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben geguckt, was für Auswirkungen 12 Euro Mindestlohn auf Produktivität und Gesamtwirtschaft hat. Und die errechnen einen Anstieg der Produktivität um ca. 1%, gesamtwirtschaftliche Produktion um 1,5% und, Achtung, Mehreinnahmen des Staates von ca. 20 Milliarden Euro. Weil, ne, da gibt's ein bisschen mehr Lohnsteuer, wenn du mehr Kohle in der Tasche hast, gibst du mehr aus, da gibt's dann mehr Mehrwertsteuer, also so eine kleine Steuerkaskade, die da hinten dran hängen hast. Und sie sehen halt praktisch keine negativen Auswirkungen auf Beschäftigung.
Ja. Aber ja, hätte
jeder fünfte, vorher wissen jede fünfte, jeder und ja, jede fünfte krass. Hat weniger als 12 Euro brutto die Stunde.
Das ist krass.
Das ist schon irgendwie, ne? Also das sind in Monatseinkommen sind das so ungefähr 1500 netto, also knapp 1500 netto, 1400 irgendwas, grob gerechnet, wie immer, wenn ich rechne.
Ich habe eine gute Nachricht gebracht. Die kommt diese Woche aus dem Bereich Datenschutz, und zwar geht es um die Schufa.
Das kann doch keine gute Nachricht sein.
Genau, die Schufa, das ist diese Auskunftei, die über uns ja alle möglichen Daten sammelt, insbesondere in Bezug auf unsere angenommene Bonität. Und daraus ermittelt sie dann so einen Score und den teilt sie mit allen möglichen anderen. Zum Beispiel, wenn ich einen Kredit aufnehmen will, dann wird geguckt, wie ist mein Score. Oder manchmal muss man auch eine Schufa-Auskunft vorlegen, wenn man sich zum Beispiel um eine Wohnung bewirbt. Es ist also nicht ganz unerheblich, dieser Score.
Die fragen sogar nach. Ich weiß noch, ich habe mal eine Waschmaschine bestellt. Nee, einen Kühlschrank bestellt bei Neckermann damals und konnte ihn auf Rechnung bestellen. Dann bin ich nicht mal einen Kilometer weitergezogen, aber in einen anderen Stadtteil, habe eine Waschmaschine bestellt und musste Vorkasse leisten.
Ja gut, das ist aber, glaube ich, nicht der Schufa anzulasten, sondern
doch,
der Postleitzahl.
Das ist die Schufa ist das schuld.
Jedenfalls, es gab eine Klägerin aus Hessen, die fand das alles nicht so toll mit der Schufa. Die wollte gerne, dass die Daten gelöscht werden, die Schufa von ihr hatte, weil sie der Meinung war, die waren falsch. Und sie war auch der Auffassung, dass eigentlich die Schufa offenlegen muss, was für Daten sie da haben oder was über die Person gesammelt wurde. Und diese Auffassung sind seit spätestens 2018 auch viele, viele andere Leute, denn seitdem gilt ja die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Und eigentlich beinhaltet die, dass du immer ein Recht darauf hast zu wissen, was haben andere für Daten über dich gesammelt.
Ja.
Du müsstest eigentlich kostenlos abfragen können. Bei der Schufa kostet es immer noch Geld.
Gibt's das nicht einmal im Jahr kostenlos? Da gab's doch mal irgend so eine Regelung.
Boah. Ich weiß es nicht, ich habe es lange nicht mehr machen müssen. Ein Glück, aber das ist aber nicht das, warum sie dann vor Gericht gehen wollte. Also sie hat sich erstmal an, wie man es so schön macht, an den Datenschutzbeauftragten in Hessen gewandt. Und der hat abgewinkt und gesagt, na ja, also in der Regel würde die Schufa schon dem Bundesdatenschutzgesetz entsprechen. Und in ihrem Fall gäbe es jetzt keine Hinweise darauf, dass es nicht so sei. Das wäre also bis hierhin überhaupt alles keine gute Nachricht, sondern Mist. Jetzt hat aber das zuständige Verwaltungsgericht in Wiesbaden gesagt, Moment mal, wir sind nicht überzeugt, dass das, was da bei der Schufa passiert, wirklich alles datenschutzrechtlich super ist. Wir haben nämlich Grund zu glauben, dass die Schufa gegen die DSGVO verstößt, indem sie nämlich eventuell, das ist jetzt das, was der EuGH klären muss, der Europäische Gerichtshof, wow. Ja, die bringen das jetzt nämlich vor den Europäischen Gerichtshof, endlich, weil das eigentlich was ist, was, wie gesagt, seit 2018 diskutiert wird, weil die DSGVO ausschließt in Artikel 22, dass Entscheidungen über Betroffene getroffen werden, die auf automatisierte Verarbeitung
beruhen. Oho!
Das darf nicht sein.
Ja, aber also, das macht die Schufa doch ganz eindeutig automatisiert.
Ja.
Ah, da sitzen ja jetzt nicht irgendwie 17 Mindestlöhner und ja.
Man kann ja nicht reingucken von außen, wie sie es machen. Aber alle gehen davon aus, dass das ein Algorithmus macht.
Na, da gab es nicht vor ein paar Jahren auch mal so eine Aktion, die Schufa mit Daten zu füttern, um dann praktisch zu reverse-engineeren, wie der Algorithmus funktioniert?
Das kann sein. Da fragst du mich schon wieder was ich nicht weiß.
Ja,
und das, wenn das so wäre. Dann, also das muss jetzt halt der Europäische Gerichtshof klären. Das wird auch wieder Jahre dauern und so weiter. Aber ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Nachricht, weil das ja tatsächlich auch etwas ist, was niemand von uns wollen kann. Da hat Frank Schirmacher schon, als er noch lebte, vor 10 Jahren oder so ein Buch drüber geschrieben, dass das eine der großen Dystopien der Zeit ist, dass irgendwelche Algorithmen automatisiert Daten über dich sammeln und dann kriegst du so einen Score.
Ne? So, naja, sie stellen Mutmaßungen über dich an aufgrund von unvollständigen Informationen. Das ist relativ schwierig.
Und dass darauf dann Entscheidungen basieren, wie die Kreditvergabe oder Wohnung oder sowas, das darf nicht sein.
Ja.
Ist ja auch mal eine gute Nachricht, dass wir überhaupt so ein Gesetz haben müssen.
Das stimmt.
Es wurde viel geschimpft über die DSGVO, aber damals schon hab ich aus den USA ja ganz oft gehört, ihr könnt so froh sein, dass ihr das habt. Das ist,
das
so
ist schon
super,
krass. Also Vorurteile sind ja hilfreich, aber automatisierte Vorurteile aus einer Maschine finde ich auch sehr, sehr gefährlich. Ja.
Genau. Also das wird jetzt geprüft und drücken wir mal die Daumen, dass es dann hoffentlich auch ein Ende hat.
Open Schufa hieß das Projekt, ist auch mittlerweile fast 4 Jahre alt. Da ging es darum, bei der Schufa deine Daten abzufragen und diese Daten dann zu spenden, um dann rauszufinden, wie der Schufa-Algorithmus funktioniert. Ich tue einen Link in die Shownotes zum Nachlesen nochmal. So, ich habe auch eine gute Nachricht mitgebracht, beziehungsweise habe ich eine schöne Nachricht mitgebracht. Die Sonne hat einen sehr starken Ausbruch erlebt, zuletzt, also vor ein paar Tagen. Und zwar gerichtet in Richtung Erde. Das heißt, es gibt sehr viel elektromagnetische Strahlung, die sich in Richtung Erde bewegt. Und das wird dazu führen, dass wir in der Nacht von heute auf morgen und von morgen auf übermorgen Polarlichter in der Bundesrepublik Deutschland sehen können.
Nein, wirklich?
Ja, und zwar am besten in der Nacht von Freitag auf Samstag, weil da der Himmel am klarsten sein wird, voraussichtlich.
Wie viel Uhr?
Naja, wenn es dunkel ist.
Geil. Ich habe ja nicht viele Dinge auf meiner, was ich unbedingt in meinem Leben mal erlebt haben will, Liste, aber Polarlichter stehen da drauf. Das wäre geil, das einfach heute mal schnell zu erleben.
Das wäre ganz nett. Ich tue ein paar Links in die Shownotes, unter anderem zur Polarlichtvorhersage und zum Astrowetter. Astrowetter ist ein Service vom Kachelmann, ist die hässlichste Webseite aller Zeiten, sieht aus wie Windows 95, aber...
Pass auf, du kriegst so einen Shitstorm.
Ja, dann soll er mich halt shitstormen, ich weiß, wo der wohnt. Aber du kriegst da wirklich eine Vorhersage darüber, wie bedeckt der Himmel ist, also und zwar nicht nur, ob er bedeckt ist oder nicht bedeckt, sondern wie bedeckt er ist, also ob es sich lohnt, rauszugehen, ob es sich vielleicht auch lohnt, 50 Kilometer zu fahren oder sowas, um eine Wolkenlücke oder so zu sehen. Aber ja, heute Nacht und morgen Nacht ist die Chance groß, Polarlichter aus der Bundesrepublik zu sehen. Und damit kommen wir zum Börsenticker.
Montag.
Tesla treibt Wall Street Rekordrallye an.
Dienstag.
Wall Street bleibt auf Rekordkurs.
Mittwoch.
Die Euphorie legt sich.
Donnerstag.
US-Börsen im Aufwind.
Freitag.
Wird der Euro zur Gefahr für den DAX?
Hoffen wir es nicht, ne?
Ja.
Kommen wir lieber mal.
Bauerntheater. Börsenticker.
Kommen wir lieber mal zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Wie sieht's aus? Du hattest 2 Stunden Zeit, das ist nicht viel. Wir hatten viele Themen. Hast du noch was finden können, was falsch war oder was du gerne ergänzen würdest?
Ja, viele interessante Themen. Machen wir es mal der Reihe nach, so wie immer. Ich fange an mit dem Thema Grenzen, EU-Grenzen, Flüchtlinge. Und zwar hatte Holger da eingeworfen, als ihr über Belarus gesprochen habt. Ungarn hat doch 2015 mit den Mauern und Zäunen angefangen. Also ne, ging auf Kretschmers Äußerungen zurück kürzlich, dieses Thema. Und da habe ich nur mal kurz geschaut. Das ist korrekt. Ungarn hatte damals einen Zaun an der Grenze zu Serbien gebaut. Deswegen lag Holger da an der Stelle ganz richtig. Und dann hattet ihr hattet so gesagt, es gäbe ja immer dieses Gerede, ja, das sind ja alles keine Flüchtlinge und so, ja, die dürften ja eigentlich alle gar nicht hier sein. Und das ist natürlich gar nichts von euch, was ich dabei prüfen möchte. Aber, um es kurz zu machen, ich habe geguckt in die Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, ja, von diesem Jahr. Also es gibt da, die aktuellen Zahlen gehen bis 30.09.2021. Da wurde in 113.000 Fällen wurde über Asylanträge entschieden. Davon sind mit irgendeinem Ergebnis, das Schutz gewährt wurde. Da gibt es ja verschiedene Formen, von der Anerkennung der Asylberechtigung bis hin zu subsidiärem Schutz oder Abschiebeverbot. Insgesamt davon wurde Schutz entschieden in 40% der Fälle. Abgelehnt wurde in 22% der Fälle. Und dann gibt's noch Verfahren mit sonstigem Ausgang. Das konnte ich so schnell nicht aufschlüsseln. Ich weiß nicht, ob es dann dabei darum geht, dass sie nach Dublin 2 oder so woanders hätten einen Antrag stellen müssen oder so, dass man dann quasi das Verfahren woanders hinschiebt. Also es sind auch nochmal 40%. Aber das heißt auf jeden Fall, wenn man jetzt mal Schutz und Ablehnung gegenüberstellt, das ist 40% versus 20%. Nur mal so, damit man auch mal eine Zahl hat zu diesem Thema und nicht immer nur sich das Gerede da anhören muss. So, dann habt ihr gesprochen über die Inzidenz an Schulen, dass ja in Berlin die Maskenpflicht schon abgeschafft ist und man das eben ja auch in der Inzidenz sehen könnte. Und dann wollte ich nur mal als Vergleich schauen, zum Beispiel in NRW, da gibt es die Maskenpflicht an Schulen noch, die soll Anfang November fallen. Es ist aber auch hier so, dass die Inzidenz in der Altersgruppe der 4- bis 15-Jährigen, der Schulkinder, überdurchschnittlich hoch ist. Ich kann natürlich jetzt da keine Aussage festmachen, Maskenpflicht, wie groß ist der Effekt? Das ist eine wissenschaftliche Aufgabe, aber man müsste da auf jeden Fall nochmal genau gucken, was quasi dann der saisonale Effekt einfach der Welle generell ist, die wir jetzt erleben und was dann konkret mit welcher Maßnahme zusammenhängt. Nur zur Vorsicht wollte ich da eben ein bisschen aufrufen. Nächstes Thema, auf das ihr gekommen seid, es war wirklich eine bunte Sendung, Wilderei, Elfenbein, dass jetzt Elefanten häufiger ohne Stoßzähne geboren werden. Wahnsinn, hörte ich auch zum ersten Mal, aber ihr hattet dann aufgeworfen, ja, lohnt sich denn nicht Drogenkriminalität mehr oder so? Warum machen das denn Leute? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht den aktuellen Elfenbeinkurs so spontan rausfinden können, falls es sowas überhaupt gibt.
Bestimmt.
Aber ich habe beim WWF was zum Thema Elfenbein gefunden und die hatten einmal die Zahl, dass 2014 und 2015 insgesamt vom EU-Zoll insgesamt mehr als 1200 Stoßzähne aufgegriffen worden sind. Ganz viel von dem Handel läuft ja auch über Asien ab. Das heißt, das ist sicherlich dann nur ein kleiner Ausschnitt des Ganzen. Und der Gesamtwert dieses illegalen Handels mit Tierprodukten aus der Wildnis wird so auf bis zu 20 Milliarden pro Jahr geschätzt. Das ist dann nicht nur Elfenbein, aber er macht davon eben einen signifikanten Teil aus. Und der WWF meint, das sei dann der, wenn man so davon sprechen will, der viertgrößte Verbrechenssektor hinter dem Handel mit Drogen. Da sind sie gefälschten Produkten und Menschen leider auch.
Krass, ja. Ja.
Ja, von einem deprimierenden Thema zu einem leicht deprimierenden Thema. Hatten wir nicht eigentlich 2020 unsere Klimaziele erreicht? Jetzt will die doofe EU, dass wir zahlen, weil wir es doch nicht gemacht haben. Habe ich auch erst gestutzt und mal nachgeschaut. Naja, laut Umweltbundesamt ja, Deutschland hat 2020 sein Klimaziel erreicht. Ja, Achtung, aufgepasst. Ja, Deutschland hat sein eigenes Klimaziel aus dem Klimaschutzgesetz erreicht.
Dass er dieses Jahr auch kassiert wurde.
Und zwar hatten wir 8,7% weniger Emissionen als 2019. Eine Ausnahme dann in der Auflistung, die das UBA da macht, ist der Gebäudesektor. Der hat die Ziele leicht verfehlt. Da geht es also um Wohnungen und so. Und die EU, die hat jetzt eben gestört, dass eben da EU-Ziele verfehlt worden sind. Mhm. Und die splitten das auch nochmal anders auf, weil es gibt ja den EU-Emissionshandel. Und dann musste man eben gucken, okay, was ist da drin, was nicht. Und für Sachen, die da nicht drin waren, hat Deutschland seine Ziele verfehlt.
Verstehe.
Ja. Mhm. Dann habt ihr gesprochen über, nochmal die Pandora Papers Enthüllung, diesmal mit Schwerpunkt Türkei. Da ist euch ein kleiner Fehler unterlaufen in der Darstellung erstmal der Erkenntnisse da. Und zwar habt ihr da über die Cengiz Holding gesprochen, weil die hat 40 Milliarden insgesamt eingesammelt an Staatsaufträgen in der Türkei. Also ist enorm erfolgreich, kann man sagen. Und die taucht eben in diesen Papers auf. Und dann habt ihr gesagt, ja, und dann haben die noch schön billige Kredite bekommen, Immobilien in London und dann auch noch türkische Medien gekauft. Also sehr umtriebig, aber da habt ihr zwei Sachen vermischt. Einmal gibt es diese Cengiz Holding, die so viele Aufträge bekommen hat, und dann gab es eine andere Holding, die Demirören Holding, die hat die Immobilien in London gekauft mit den Krediten und dann hält auch die Kontrolle da an den türkischen Medien. Ob das dann jetzt für die Aussage, die ihr eigentlich damit verbunden habt, so wichtig ist, weiß ich nicht. Holger hatte auch noch eingeworfen, wem gehört denn diese Cengiz Holding so? Also ist das Erdogans Bruder, Schwager oder so? Wem die Holding gehört, das ist wohl eher eine Frage für die Kollegen von NDR, WDR, SZ. Aber Vorsitzender dieser Holding ist wohl ein Herr Mehmet Cengiz. Und der gilt als Verbündeter Erdogans und auch schon des früheren Premierministers Binali Yildirim.
Nee, ist schon wichtig, da nochmal den Unterschied zu machen, genau. Ja, sorry, da habe ich was durcheinander gewürfelt.
Kein Problem, dafür bin ich ja da. Und ich habe noch einen Verbrauchertipp zum Thema Schufa. Holger hatte da richtigerweise eingeworfen, gibt es das nicht einmal im Jahr kostenlos? Und das gilt nicht nur für die Schufa, also diverse Auskunfteien, sowas wie Kreditreform, glaube ich auch, die müssen einmal im Jahr Auskunft geben. Und bevor man sich da selber dumm und dusselig klickt bei denen, hat die Verbraucherzentrale, ich habe das für die Shownotes rausgesucht, eine hilfreiche Seite zusammengestellt, wo man ein bisschen Arbeit abgenommen bekommt. Und ich würde sagen, das lohnt sich ja eigentlich schon aus Prinzip, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die das gerne machen.
Sehr schön. Okay, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, bis dann.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die hier diese Sendung überhaupt möglich machen. Das sind nämlich unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr das auch gerne machen wollt, ein bisschen was da lassen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es einen Link zu Steady. Da gibt es aber auch Kontoinformationen, wo ihr direkt überweisen könnt, je nachdem, was euch lieber ist. Wenn ihr bei Steady ein Abo abschließt, dann könntet ihr vielleicht bei den Ultras oder dem Fanclub landen. Die werfen jeden Monat so viel Geld bei uns in den Hut, dass wir jetzt deren Namen vorlesen.
Eins.
Kleiner Hundesalon mit angeschlossener Bäckerei in Aachen. Jam, jam, jam.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack reibt sich die Augen über die Arg- und Sorglosigkeit, mit der die Noch-Regierung gerade mit der pandemischen Lage umgeht. Ja.
Ja, ich reibe mir darüber überhaupt nicht die Augen. Marc Bremer.
Oliver Delp.
Ich habe dazu eine Arbeitshypothese, aber ich glaube, die habe ich letztes Jahr schon mal ansatzweise formuliert. Wer hat uns verraten? Die Grünen in der Sondierung. Kein Tempolimit, dafür weiter Schuldenbremse. Danke für nichts.
Franze, mir ist Fahrt.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüll.
Moste Techer hat vom Boostern leicht einen Sitzen und nur noch einen wichtigen Termin, nämlich den zur Grippeimpfung nächste Woche. Ich bin übrigens kein Classic Car Parts Supplier in London, Bradford, Bristol, Manchester oder gar Paris.
Obwohl das vielleicht jetzt gar nicht so der schlechteste Job wäre, ne? Wing Commander Lord Fleschards Hausmusik. Ich möchte mich nicht in euren Köpfen befinden, zusammen mit Gedanken, die unter Einfluss vom Axel Springer Verlag entstanden. Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt. Das ist von den Fantastischen Vier.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Olaf und Fiete Kock.
Oliver Krüger.
Heiko Linke.
Ernest Linker.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Robert Nieholm.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Michael Salz.
Jörg Schägis schaut in die Liste nach unten und da steht.
Du weißt schon, dass er immer in der Liste steht. Immer.
Was schreibt, sag ich immer in die Liste?
Ja,
ich
sag, immer.
Ich?
Ja.
Jörg Schägis schaut in der Liste nach unten. Nee, ich sag immer der Liste. Du hast was an den Ohren.
Na gut, dann habe ich was an den Ohren. Jedenfalls steht da Anita Schroven.
Roman Schlauer.
There's hope, there's always hope.
Joachim Urlass.
Jens Wiewig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Justus Wilhelm.
Und der Fanclub.
Julie und Sebastian.
Kati.
Pi gleich E gleich 3.
Nico Abela.
Scheiß die net, armer Friend. Alles wird gut am End.
Why do you go away und so weiter.
Volker Arendt.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Johanna Bächle.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Nachtigall bedeutet ursprünglich so viel wie die Nachtsängerin. Ja. Noch ein halbes Jahr, bis die Nachtigall wiederkommt. Ich habe noch nicht mal Alkohol. Doch, habe ich.
Florian Beisel.
Oh, Ben.
Simone Blechschmidt.
Bibi Blocksberg.
Markus Bosslet.
Um teilzunehmen, brauchen Sie keinen teilzunehmen.
Klaus Breyer.
Macht aber mehr Spaß. Daniel Bruckhaus.
Mr. Burgi.
Muli Bwanji.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Sport ist keine Nachricht.
Gian-Andrea Konzett.
Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
Miriam und David.
Cristiano del Tauscho.
Buku Vatentaku und so weiter.
Schweine füttern fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe, empfiehlt die Schweinebande.
Andreas Dietzel.
Was du willst, das tust doch drum. Was du willst, das tust doch drum. Füge auch nicht, was machst du da?
Na, du auch hier?
Bei Grabtas Hammer, bei den Söhnen von Varwan, du wirst gerecht werden.
Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
Nico Erfurt.
Don de Esther.
Stefan F.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
It's always time for a Gläsel Wein.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Wolfgang Fröhlich.
Helge Georg.
Sabine Gielen.
Bin im Wald, giftige Pilze suchen.
Bärbel Grothaus.
Andrea steht an der Ampel und wartet auf Grün.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Ricardo Guatta.
F&H.
Simon Hägler.
Silke Hartmann.
Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
RETTUNG und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle und intensive Arbeit.
Wer das hier liest, ist viel klüger. Aber kann nicht sprechen. Ist viel klüger als ich.
Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
Philipp Kaden.
Captain Käffchen, Raum und Zeit existieren seit geraumer Zeit.
Arne Kamola.
Alexander Klink.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Also, was ist ein Computer? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Und da sagen wir so, ein Computer, das ist eine große schwarze Kiste, die hat hinten und vorne Loch. Das eine Loch, das ist die Eingabe und das andere Loch, das kriegen wir später. Das war aber schlechtes Kölsch, das schreibt man ganz, ganz anders.
Aber gut hast du es gesprochen.
Nein.
Jogi Löw.
Aber danke. Sein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
Sabine Lorenz Ipsum.
René Ludwig.
Macho und Mäuschen.
Martin Meschke.
Sabine Lorenz Ipsum. Wie geil. Warum habe ich nicht so einen geilen Namen, dass man aus Ipsum? Holger Klein Ipsum funktioniert überhaupt nicht.
Tja.
Katrin Rönicke Ipsum geht auch nicht. Mm-mm. Ach, Martin Meschke.
Robert Meyer.
Never mind.
Kleine Hunde, miam, miam, miam.
Franzbrötchen, Franzbrötchen, miam, miam, miam.
Johannes Möller.
Lordium Mondkind.
Die Molle.
Johannes Müller.
Celine Neubig.
Thorsten W. Noll.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Jochen Philipp.
Sebastian Quapp.
Der Raketenmann.
Karl Ranseier.
Wilhelm Reich.
Weiß ich nicht. Karl Ranseier ist tot. Milena Robbers. Robbers.
Ja, glaubst du, Jogi Löw unterstützt uns oder was?
Ja, es ist ja wahrscheinlicher, als dass Karl Ranseier uns unterstützt, weil Karl Ranseier ist tot.
Vielleicht gibt es da nach.
Vielleicht ist Jogi Löw auch tot? Jogi Löw ist tot?
Das kann ich gar nicht glauben.
Christian Rohleder, hatten wir den jetzt schon?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Markus Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Ruth Rutz.
Jürgen Schäfer.
Ildefons Raffaello Schalapeno.
Das Publikum war heute wieder wundervoll und so.
Bodo Schenker.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Susanne Schulze.
Anton Hofreiter als Verkehrsminister, sicher besser als Andreas Scheuer.
Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen wie Rauchen Sie sich schlank und mehr Selbstvertrauen, Dummkopf.
Tipp, Tipp und Chap und
so weiter. Theresa Sievert.
Abracadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Locus, Simsalami, Bim.
Birgit Sobich.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Christian Steifen.
Christian, ein Hoch auf den grandiosen Faktencheck Stein.
Mit dramatischer Stimme. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Wenn ihr Omnibus FM nicht unterstützt, erschieße ich einen Hundewelpen. Stein.
Sabine Stein.
Thomas Stein.
Philipp Steinkopf.
Susan und Martin Stöckert.
Michael Sümerneck.
Claudia Taschow.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Kleine Hunde Trüffel ist kein Pilz.
Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
Johann und Eli und
Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben keine Termine und leicht ein Sitzen.
Prost.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Yannick Völker.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Yes, we are all individuals.
The British Crown.
Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
Steven Welch.
Jenny Wiegand.
Apropos Weihnachtskarte, ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Es ist der 29. Oktober und ich habe alle Weihnachtsgeschenke zusammen.
Streber.
Ja, und ich wollte nur kurz mal dazu sagen. How does that feel? Wo waren wir?
Tobias Wirt.
Sag ich doch. Cindy und Dingens Wüst. Tim Wüst.
Timmy. Christoph Ziesecke.
Es gibt Augenblicke, da gelingt uns alles. Kein Grund zu erschrecken, das geht vorüber.
Danke für diese Erdung und vielen herzlichen Dank. Holger muss davon leben.
Ja, es ist schrecklich.
Ich dachte, du vollendest den Satz. Das war die Wochendämmerung vom 29. Oktober 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.